Einen wunderschönen guten Abend. Ich schließe mich Jakob an. Schön, dass ihr alle da seid. Nochmal? Okay, ist nicht ganz so schlimm, ist nicht ganz von Anfang an notwendig. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir uns heute von der Apostelgeschichte verabschieden können. Nein, es ist schade. Wir haben jetzt einige Zeit hinter uns, wo wir uns mit der Apostelgeschichte intensiv beschäftigt haben. Und heute Abend wollen wir uns jetzt die letzten zwei Verse anschauen. Wir wollen gucken, was wir aus zwei Versen Apostelgeschichte lernen können. Und ich verspreche euch, ihr könnt heute was mitnehmen. Und dann werden wir heute so ein bisschen Kirchengeschichte haben. Das wird auch ganz spannend. Das ist für mich das erste Mal, dass ich über Kirchengeschichte rede. Wir werden jetzt nicht weit gehen, aber ja, Katie freut sich. Es ist nicht so intensiv Kirchengeschichte, aber es ist eben so ein bisschen die ein oder andere Stelle außerbiblisch. Also es wird spannend. Wir wollen es aber heute anschauen. Zum einen, warum war über Apostelgeschichte überhaupt geschrieben worden? Was war das Ziel von Lukas? Wir werden uns das nochmal vor Augen halten, um zu verstehen, warum die Apostelgeschichte so geendet hat, wie sie geendet ist. Dann wollen wir uns angucken, wie kommt es zu der ersten Gefangenschaft? Und dann wollen wir gucken, wie ging es nach der ersten Gefangenschaft weiter? Es hat ja mit Apostelgeschichte hat ja das Neue Testament nicht geendet. Es ging ja noch weiter und die Gemeinde hat auch nicht aufgehört zu wachsen und zu gedeihen, sondern es ging ja immer weiter. Und das wollen wir uns heute anschauen. Und bevor wir das machen, würde ich mich freuen, wenn wir zusammen beten würden. Und ihr könnt gerne dazu aufstehen. Ja Gott, wir danken dir, dass wir sehen dürfen, wie du ganz die Gemeinde baust. Und wir dürfen sehen, wie du Gemeinde ins Leben gerufen hast und wie du dafür gesorgt hast, dass sie immer und ewig bestehen bleibt und bestehen wird. Und das ist ein Trost. Wir dürfen sehen, wie du Menschen gebrauchst, um dein Reich zu bauen, um dein Reich zu verkündigen. Unerschrocken, unermüdlich, egal in welcher Situation sie sich befinden. Und das soll soll uns Mut machen, soll uns herausfordern, das zu lernen, dass wir nicht von Situationen uns beeinflussen lassen, sondern dass wir Herr über der Situation sind, weil du unser Herr bist. Und das wollen wir heute lernen. Wir wollen dich bitten, dass du uns gute Gedanken schenkst, dass du mir klare Worte schenkst. Und wir danken dir, dass du es bist, der heute sprechen wird. Amen. Wie gesagt, wir wollen uns heute von der Apostelgeschichte quasi beenden. Und um die zwei Verse, die es heute gehen soll, die sind relativ kurz, die habe ich jetzt nicht aufgedruckt. Ich werde, das eine oder andere werdet ihr mitlesen können und sonst müsst ihr eure Bibel aufschlagen. Und zwar Apostelgeschichte 28, die Verse 30 bis 31. Und zwar lesen wir dort, Paulus aber blieb zwei Jahre in einer eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Und er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Die meisten, die ich hier sehe, haben die letzten Bibelstunden mitverfolgt. Ihr habt mitbekommen, dass Paulus sich quasi darauf berufen hat, vor den Kaiser zu treten. Er wollte vor dem Kaiser sprechen, sich verteidigen. Und so geschieht es. Er wird nach Rom verschifft. Und interessant ist, dass er dort die Möglichkeit bekommt oder ihm das erlaubt wird, seine eigene Wohnung zu beziehen. Das ist jetzt nicht unbedingt typisch, aber er durfte das, wurde aber trotzdem bewacht. Es ist jetzt nicht so, dass er eine Wohnung bekommen hat und machen und tun durfte, was er wollte. Das war nicht so. Man könnte das heute so eine Art, er war Untersuchungshaft, bevor das genaue Urteil gesprochen wird. Aber er hatte einen sehr ausgedehnten und sehr großen Besuchererlaubnis. Also die haben ihm viel ermöglicht. Er konnte, wie gesagt, nicht tun, was er wollte, aber er konnte sehr viele Gespräche in diesen zwei Jahren, in der er in Gefangenschaft in seiner eigenen Wohnung war, empfangen. Und das tat er auch. Er hat viele Menschen durften zu ihm kommen, viele Menschen durften ihm begegnen und von ihm lernen. Juden, Heiden, das war egal. Also das durfte jeder zu ihm kommen. Und wir sehen ja auch vorher in 28, was wir letzten Mittwoch behandelt haben, dass die Juden zu ihm gekommen sind und haben gefragt. Und das war die Möglichkeit für Paulus, ihnen das nochmal so ja, vor die Wahl zu stellen, was wir immer wieder in der Apostelgeschichte gesehen haben. Gott schafft eine Situation, wo sie das Evangelium bekommen und sie müssen sich entscheiden, ja oder nein. Und das können wir da sehr gut sehen. Und wenn ihr so diese letzten zwei Verse lest, wenn ihr das so ja, durch den Kopf gehen lasst, was geht euch so durch den Kopf? Also was habt ihr für Gedanken, wenn ihr das hört? Also wir haben uns jetzt 1,5 Jahre intensiv mit Apostelgeschichte beschäftigt. Also da ist ja immer richtig was los gewesen. Da war richtig Trubel drin, von Schiffbruch bis Missionsreise, von Steinigung. Also es war ja richtig was los. Und plötzlich kriegen wir dieses Ende. Was geht euch durch den Kopf? Paulus hat seinen Auftrag erfüllt. Okay. Paulus ist alt geworden vielleicht, ja? Ja? Paulus ist alt geworden. Betagt. Okay. Bitte? Aber er bleibt dabei, sagt David, ja? Ich habe das so durchgelesen und habe mir dann versucht, diese Apostelgeschichte durch den Kopf gehen zu lassen. Und was ich interessant fand, ich habe das Gefühl empfunden, es war abruptes Ende. Plötzlich ist es vorbei. Also es wird alles so detailliert erklärt, es wird immer sehr ins Detail gegangen zum Teil. Und plötzlich, er sitzt da 2 Jahre und es dürfen alle kommen, die wollen. Fertig. Und für mich war das so, wow, warum so ein Ende? Warum so plötzlich? Was, gibt es nichts zu berichten, was in der Apostelgeschichte 29 und 30 und 31 noch alles zu berichten gibt? Wer hat Paulus besucht? Welche Menschen sind zum Glauben gekommen? Ist der Kaiser vielleicht zum Glauben gekommen? Also das sind ja alles Dinge, die uns interessieren würden. Aber Lukas hatte nicht vor, das aufzuschreiben. Und ich habe für mich persönlich 2 Argumente gefunden, warum. Zum einen macht Lukas damit deutlich, und auch der Heilige Geist, der das inspiriert hat, er hat gesagt, es ging nicht darum, eine Biografie von Paulus zu schreiben. Ja? Also wenn man so die letzten 20 Verse, glaube ich, sind es, also ab Vers 7 oder 8 ging es ja los, da ging es ja fast nur noch um Paulus. Und Lukas macht jetzt hier, so verstehe ich das deutlich, es geht nicht um Paulus. Ja? Auch wenn Paulus eine zentrale Rolle im Neuen Testament spielt, aber es geht nicht um Paulus. Und es geht niemals um Menschen. Es geht niemals darum, dass irgendwelche Menschen etwas Besonderes sind oder etwas Besonderes tun, sondern es geht immer um den, der dahinter steht. Gott, der ist derjenige, der die Fäden in der Hand hat. Und Paulus ist nur ein Werkzeug. Und darum glaube ich, dass Lukas auch hier das beendet hat. Und er sagt ja auch im Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte, welches Ziel er verfolgt. Und das ist uns eine Hilfe zu verstehen, warum er damit aufhört. Und wenn wir Lukas 1 uns nochmal in Erinnerung rufen, da hat er ja gesagt, er wollte für Theophilus einen Bericht zusammenfassen. Er wollte selbst recherchieren und Schritt für Schritt ihm alles aufschreiben, was Jesus gelehrt hat, was er getan hat. Und dass er das, was er unterrichtet bekommen hat, das, was er gelernt hat über Jesus und über dieses Ereignis, dass das alles zutreffend ist. Also er hat quasi Berichterstattung gemacht. Und so wurde das Lukas-Evangelium beendet, weil sein Ziel war, ich möchte mit dem Lukas-Evangelium, möchte ich erstmal Jesus in den Vordergrund stellen und das, was er getan hat und gelehrt hat. Im nächsten Schritt, jetzt in Apostelgeschichte, quasi Band 2, hat er ein anderes Ziel, und zwar er möchte, und das hatten wir auch bei der ersten Bibelstunde, als wir mit Apostelgeschichte gestartet sind, hatte er einen anderen Schwerpunkt. Er wollte ihm aufzeigen, dass Jesus jetzt, nachdem er alles getan und gelehrt hat, seine Jünger, jetzt möchte er seine Jünger aussenden, damit sie hinausgehen und Zeugen sind in Jerusalem, in Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Und es gibt Spekulationen, dass Lukas vielleicht sogar noch ein drittes Band geschrieben hat. Das sind Spekulationen, das wissen wir nicht, dass er vielleicht gesagt hat, ich mache jetzt noch einen neuen Teil. Aber Apostelgeschichte ist ganz bewusst von ihm hier beendet worden. Und wenn ihr dann Apostelgeschichte 28, Vers 28 mal aufschlagt, dann werdet ihr auch verstehen, warum es hier aufhört. Also er begründet das quasi in der Apostelgeschichte 28, Vers 28. Wenn man nämlich Briefe oder Texte nimmt und man hat am Anfang und am Ende hat man eine ähnliche, also wenn man ein Buch versucht zu verstehen, worum geht es in dem Buch, dann ist es immer wichtig, den Anfang und das Ende des Buches anzuschauen. Und wenn wir Apostelgeschichte 1 uns anschauen, 1 Vers 8, da sagt er ja, die werden alle ausgesandt bis ans Ende der Erde, also dass quasi bis zu den Heiden das Evangelium kommt. Und wenn wir dann Apostelgeschichte 28, Vers 28 lesen, dann schreibt er, so sollt ihr nun wissen, dass das Heil Gottes zu den Heiden gesandt ist und sie werden auch hören. Ja, versteht ihr? Also das Ziel, was er hatte, zu zeigen, wie das Evangelium zu den Heiden gekommen ist, ist erfüllt. Es ist jetzt bei den Heiden, es ist bei den Römern angekommen. Und darum ist das zweite Argument, ist das quasi hier beendet. Und Lukas sagt, dass hier bin ich fertig mit dem Schreiben von Apostelgeschichte. Also es geht nicht um Menschen und es geht darum, zu zeigen, wie das Evangelium zu den Heiden gekommen ist. Und Lukas sagt, ich bin fertig. Er rundet das noch ab und sagt, was mit Paulus passiert ist, dass er 2 Jahre dort in Rom noch war und dass er dort das Reich Gottes verkündigt hat. Und jetzt möchte ich mit euch einen Gedanken oder ein paar Gedanken teilen. Und zwar, das wird gleich größer, keine Sorge. Und zwar habe ich mir mal die Mühe gemacht, so ein paar wichtige Daten aus der Apostelgeschichte mal aufzuschreiben. Und zwar fange ich bei der ersten Missionsreise an, dass wir uns einfach mal so grob, könnt ihr das lesen? Bisschen klein, ne? Ich kann das leider nicht größer machen, aber ich werde euch sagen, was da steht. Aber auf jeden Fall, ich habe mit Apostelgeschichte 11 gestartet und das sind so große Eckdaten. Da ist Paulus von 46 bis 49, also nagelt mich bitte nicht fest an diesen Daten, das ist immer ganz schwer, das hundertprozentig zu sagen, aber ich habe mich jetzt für einen Zeitabschnitt entschieden. Und was ich glaube, was passen könnte. Aber so ungefähr, so diese Zeit ist Paulus, da hat er seine erste Missionsreise gemacht. Und dann gucken wir die nächste Eckdate. Und das jetzt funktioniert nicht. Ist dann seine zweite Missionsreise. Also er ist ist danach von 51 bis 54 hat er schon seine zweite Missionsreise gehabt. In dieser Missionsreise, schade, das macht er nicht. So hat er das gemacht. In seiner Missionsreise hat er dann hier 1. Thessalonicher und 2. Thessalonicher und den Galaterbrief geschrieben. Also in seiner zweiten Missionsreise hat er diese 3 Briefe geschrieben. Dann startet er weiter, also quasi fast nahtlos, wenn man noch sieht, da 54 war ja seine zweite Missionsreise zu Ende, ist er quasi schon die 3. Missionsreise gestartet. Und in dieser Zeit hat er den 1. Korintherbrief, den 2. Korintherbrief und den Römerbrief geschrieben, also 52 und 58. Ja? Also in dieser Zeit hat er dann das geschrieben. Also wenn wir das jetzt beobachten und das vor Augen halten, da ist richtig was los bei ihm. Also das ist richtig auf Tour, also immer unterwegs und schafft einiges. Und dann plötzlich hören wir davon, dass er gefangen genommen wird. Er wird plötzlich gefangen genommen. Also jetzt hier, das ist der Text, den wir jetzt quasi angekommen sind. Und jetzt kann der ein oder andere den Gedanken bekommen, jetzt wird Paulus ausgebremst. Vielleicht war er schon bereit, seine 4. Missionsreise anzutreten. Er war schon quasi in den Startlöchern. Und jetzt wird er ausgebremst und er kann nicht mehr herumreisen, Gemeinden gründen, Gemeinden zurüsten. Das wird alles gerade das wird alles zunichte gemacht. Und er hatte doch bestimmt noch voll viele Ziele. Er wollte doch noch nach Spanien. Ist das jetzt alles vorbei? Ist das nicht mehr möglich für ihn? Er ist jetzt in Gefangenschaft. Und so kommen verschiedene Gedanken, wenn man das so liest. Und man empfindet es, also so habe ich es zumindest empfunden. Gut, wir wissen, wie es weitergeht, aber wenn man das wirklich auf diesen Zeitpunkt fokussiert und die Gemeinde vielleicht damals oder die Jünger, die das gesehen hatten, hatten vielleicht das Gefühl, er hätte noch so viel tun können, er hätte noch so viel erreichen können, er hätte bis nach, was weiß ich wohin, reisen können, um das Evangelium weiter zu verkündigen. Aber nein, Gott schafft Paulus hier eine Pause, er hält ihn hier auf und Paulus wird gefangen genommen für 2 Jahre. Und jetzt ist es spannend zu sehen, was macht Paulus in dieser Zeit? Oder wie verbringt er diese 2 Jahre? Er hat sich in die Ecke gesetzt und hat Trübsal geblasen und gewartet, dass er endlich raus kann. Er hat gedacht, jetzt ist es vorbei, ich mache jetzt Schluss, es ist eben so, wie es ist. Nein, Paulus hat diese Zeit effektiv genutzt. Ja? Er hat die Zeit genutzt, er hat die Zeit zum Verkündigen genutzt. Und wem hat er verkündigt? Allen. Allen, die wollten, die zu ihm kommen wollten, ihm war es egal, ob es der Kaiser ist oder ob es der Bettler an der Pforte ist. Alle durften zu ihm kommen, er hat alle aufgenommen, er hatte kein Ansehen der Person, sondern er wollte allen die Möglichkeit schaffen, dass sie zu ihm kommen konnten. Und das ist unfassbar, wie genial Gott in diesen Situationen ist. Er schafft es auch wirklich, die Situation zu kreieren, dass Paulus die Möglichkeit hat, jeden zu empfangen, den er möchte. Und was macht Paulus? Er verkündigt. Was verkündigt er? Das Reich Gottes. Er hat nicht vor, irgendwie da politisch oder irgendwie aktiv zu werden. Ihnen sind diese ganzen, ich sag mal jetzt, menschlichen und unwichtigen Dinge total unwichtig. Er konzentriert sich einzig und allein auf das Reich Gottes. Er möchte nicht irgendwelche jüdischen Debatten oder so eingefließen. Er möchte auch nicht in irgendwelche römischen Diskussionen eintreten. Und deswegen ist er für die Römer nicht so greifbar, weil er sich auf diese ganzen, ich sag mal jetzt, unwichtigen Dinge nicht einlässt, sondern er verkündigt nur das Reich Gottes. Jeder darf zu ihm kommen und er konzentriert sich nur auf das Reich Gottes. Und genial zu sehen, mit welcher Freiheit er das darf. Er darf freimütig und ungehindert darf er das Evangelium weitergeben. Er darf berichten und die Menschen kommen zu ihm. Und er verkündigt mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Und die Zeit davor, die Juden wollten ihm verbieten, dass er spricht. Und jetzt ist er in Rom und er darf das freimütig machen. Keiner kann ihn daran hindern. Er ist im Gefängnis, die Juden können nicht zu ihm und sagen, du darfst das nicht machen, weil er unter dem Schutz des Kaisers steht. Also kann Paulus einfach alles verkündigen, was er möchte. Es ist doch total genial, wie Gott das gemacht hat, oder? Also er kommt nach Rom und Gott schafft die Plattform, dass Paulus an alle verkündigen kann. Ich finde das so genial, zu sehen, wie Gott das alles in seiner Hand hat und wie Paulus diese Situation nutzt. Paulus ergreift diese Chance, diese Situation, nicht indem er sagt, ich werde mich jetzt hier hinsetzen und erstmal zwei Jahre Urlaub machen, sondern er nutzt die Zeit effektiv. Er lässt sich auch nicht unterkriegen von dieser schweren Situation, scheinbar schweren, sondern er erkauft die Zeit. Er lässt sich nicht von der Situation bestimmen, sondern er lässt sich von Gott bestimmen. Und wir sehen auch, dass es Erfolg hat, also Erfolg hat. Denn wenn er an die Philippa schreibt, und ist ein sehr, sehr genialer Brief, Paulus hat ja die Philippa geliebt, er sagt ja auch, ich habe euch in mein Herz geschlossen, weil ihr seid mir so ans Herz gewachsen. Und er schreibt an sie auch und sagt, die kaiserliche Garde weiß schon darüber Bescheid, warum ich hier gefangen bin, wegen Jesus Christus. Und am Ende des Philippa-Briefes, wenn ihr den mal lest oder durchlest, das könnt ihr heute Abend mal machen nach der Bibelstunde, dann achtet mal drauf, wie er am Anfang davon berichtet, dass die kaiserliche Garde Bescheid weiß. Und dann sagt er am Ende auch noch, dass diese oder die Diener des Kaisers lassen die Philippa grüßen. Also mein Gedanke war wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, sitzt Paulus und schreibt gerade seinen Brief an die Philippa. Und dann kommt einer von der Garde oder so und sieht, was er da macht und fragt, was machst du da eigentlich? Hast du nichts Besseres zu tun, als Briefe zu schreiben? Willst du nicht irgendwie was anderes machen? Und er guckt da drüber und er fängt an zu schwärmen. Sagt, das ist meine Gemeinde in Philippi, die sind so genial, die sind mir so ans Herz gewachsen, die lieben Gott. Und er fängt an zu schwärmen und so, dass die Garde nur noch sagen kann, okay, dann die sollst du mal grüßen von mir. Also ich bin davon überzeugt, dass Paulus von dieser Gemeinde geschwärmt hat. Und die kaiserliche Garde oder die Diener, die Paulus gedient haben, wollten explizit, dass er die Philipper grüßt. Vielleicht auch ein Anreiz für uns, wie reden wir über unsere Gemeinde? Lieben wir unsere Gemeinde auch so sehr, wenn Leute uns fragen, wie ist deine Gemeinde? Boah, gibt keine bessere Gemeinde, das ist so genial. Alles tolle Menschen, von Buchstabe A bis Z, ich liebe sie alle. Ich glaube, wenn Menschen das sehen, dass wir so eine Liebe zu unserer Gemeinde haben, dann wird das was mit den Menschen machen, bin ich davon überzeugt. Genau, die Gemeinde ist ihm ans Herz gewachsen. Und ich find's einfach so erstaunlich, wie Paulus in guten Zeiten, wo es ihm gut ging, aber dass auch Paulus in schlechten Zeiten oder scheinbar schlechten Zeiten nie den Blick des Bau des Reich Gottes aus dem Blick verloren hat. Und das ist etwas, was ich ein Stück weit für mich mitnehmen möchte, dass ich mich nicht, und das hoffe ich, dass ihr das auch heute für euch mitnehmen könnt, dass wir uns nicht von unseren Lebenssituationen bestimmen lassen. Was meine ich damit? Ich wünsche uns, dass wir lernen, einen gewissen Blick wie Paulus zu haben, dass wenn auch schwere Zeiten kommen, dass wir nie unseren Blick auf Gott verlieren, Ja, dass wir nie verlieren und nie den Gedanken verlieren, ich möchte an Gottes Reich weiterbauen. Und das ist auch so ein Stück weit das, was Harry am Sonntag gepredigt hatte. Wenn wir uns unser ganzes Herzblut und wenn wir unser ganzes Dasein oder uns komplett von Gott abhängig machen, uns ihm ganz nahen, dann wird unsere Freude von ihm bestimmt. Und genauso wird es sein, egal welche Situation du dich befindest, wenn du dich Gott nahest, er wird dir Kraft geben. Es wird das bestimmen, wer du bist und was du tust. Und das möchte ich euch mitgeben, dass ihr, wenn ihr das nächste Mal, auch in guten Situationen, vielleicht bist du auch jemand, der sagt, und ich habe letztens ein Gespräch mit einem jungen Mann gehabt, der sagte, hey, mir geht's zurzeit so gut, ich brauche Gott gar nicht. Das war sein Empfinden. Er sagte, mir geht's so gut, ich brauche Gott nicht. Und das, du kannst von der einen oder von der anderen Seite vom Pferd fallen. Und diese Gesinnung, wie Edu das letztens sagte, diesen Fokus auf Gott zu haben, sich auf Gott zu fokussieren, Das ist, worauf es ankommt. Und das bestimmt dann dein Leben. Ein anderer Vorteil, den hatte ich schon erwähnt, ist, den Paulus aus dieser Gefangenschaft mitnimmt, ist, dass er Zeit hatte, um Briefe zu schreiben. Und es gibt insgesamt 4 Briefe. Wisst ihr, welche das sind? Einen hatte ich schon erwähnt. Den Philipperbrief habe ich euch schon gesagt. Welche? Epheser? Philemon? Kolosser. Gut. Technik, ne? Das ist einfach, auf die kann man sich nicht verlassen. Also, der erste Vers, den ich euch der erste Brief ist der Epheserbrief. Der wurde ungefähr so 61 bis 62 geschrieben, also hat er ziemlich am Anfang wahrscheinlich geschrieben, seiner Gefangenschaft. Und der Hinweis darauf ist, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Also Paulus bezeichnet sich in Ketten. Das zeigt auch, dass er ein Stück weit nicht ganz frei ist, sondern er ist wirklich auch ein Gefangener. Und diesen Brief schreibt er dann an die Epheser. Der zweite Brief oder der nächste Brief, den er geschrieben hat, ist der Kolosserbrief. Und hier lässt er von seinem Mitgefangenen mitgrüßen. Also das ist eine Person, die auch Paulus, ich meine, auf der letzten Missionsreise begleitet hat, auf der dritten und auf der zweiten, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, von dem lässt er grüßen und er sagt auch, das ist mein Mitgefangener. Genau, das ist der zweite Brief. Dann haben wir den Philemon-Brief. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Es grüßt dich, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus. Also wieder ein Mitgefangener, starke Hinweise darauf, dass Paulus den Brief in Gefangenschaft geschrieben hat. Und der letzte Brief, den er geschrieben hat, und das ist wahrscheinlich der letztere Brief, bevor er freigelassen wurde. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums auswirkt, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Und das ist der Vers, den ich meinte. Also die ganze kaiserliche Garde weiß schon, okay, dieser Typ hier sitzt eigentlich wegen etwas, was eigentlich keinen Grund hat, hier zu sein. Aber es ist Paulus nutzt diese Möglichkeit, um dann eben von Jesus zu berichten und erzählen. Und welch ein Segen das gewesen ist, oder? Dass die Gemeinden von Paulus nochmal einen Brief bekommen. Natürlich haben sie nicht live gesehen, aber so konnte Paulus Briefe schreiben. Vielleicht hat er auch noch mehr Briefe geschrieben. Vielleicht gibt es Briefe, die wir nicht kennen. Aber von den 4 wissen wir es. Und dann, so nach den 2 Jahren, also ungefähr 63 nach Christus, wurde Paulus dann freigelassen. Also dann ist er freigelassen worden. Wahrscheinlich keine Anklagepunkte. Er hat ja nichts gegen die Römer gehabt, also er hat ja nichts getan, was sie ihm vorwerfen konnten, also wurde er dann freigelassen. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Das ist jetzt so ein bisschen das, was ich mir meinte mit Kirchengeschichte, so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen, was ist danach noch passiert. Paulus hat danach den ersten Timotheusbrief und den Titusbrief geschrieben. Oft ziehen wir die heran, wenn es um Ältestenschaft geht. Also ich gehe davon aus, dass Paulus gemerkt hat, okay, es kann sein, dass ich jederzeit hingerichtet werde, es kann sein, dass ich jederzeit nicht mehr existiere, also möchte ich nochmal etwas mitgeben an Titus und Timotheus, an seine Brüder, worauf sie achten sollen, wenn es um die Ältestenwahl oder Diakonenwahl geht. Und so schreibt er das auf, natürlich, wie gesagt, immer im Hinblick, dass der Heilige Geist ihn geleitet hat. Nachdem er den Timotheusbrief geschrieben hatte, wird er dann 2 Jahre später wieder gefangen genommen. Das können wir dann aus 2. Timotheus sehr stark sehen, dass er immer wieder davon berichtet, dass er gefangen ist, dass er in Fesseln ist, diesmal auch eine andere Stufe, sage ich mal. Also er ist nicht mehr so frei, er ist wirklich gefangen genommen. Und hier, das sieht man an dieser Stelle, er schreibt nämlich im 2. Timotheus 1, 16 bis 17, der Herr erweise dem Herrn, dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, weil er mich oft erquickt und sich meine Ketten nicht geschämt hat, sondern als er nach Rom kam, suchte er mich umso eifriger und fand mich auch. Also er musste ihn wirklich suchen, also er suchte ihn auf. Nicht wie vorher, wo das alles offen war, jeder konnte zu ihm kommen, sondern jetzt war so mehr, ich muss Paulus wirklich suchen, wo er sich gerade aufhält. Dann war Paulus dort gefangen und in dieser Zeit hat er dann auch dann, wie wir festgestellt haben, den 2. Timotheusbrief geschrieben. Man spricht auch, das ist sein letzter Brief, ist auch ein sehr väterlicher Brief, also ein sehr, sehr persönlicher, ein sehr hingebungsvoller Brief an Timotheus. Die hatten ja eine sehr innige Beziehung, die beiden, und das war ja sein Ziehsohn quasi. Ja, und dann ist Paulus aus der Gefangenschaft nicht mehr lebendig rausgekommen. Da ist er dann gestorben, voraussichtlich. Und es gibt Überlieferungen der römischen Gemeinde, wurde Paulus unter Nero mit dem Schwert hingerichtet. Zu der gleichen Zeit ungefähr wurde auch Petrus dann getötet. Und damit wir so ein bisschen das Gefühl bekommen, danach, also in dieser Zeit, so ungefähr 66 nach Christus, begann ja der jüdische Krieg. Ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt, aber da haben sich ja die Juden gegen die Römer aufgelehnt. Und 30. August 70 nach Christus ist natürlich jetzt eine außerbiblische Quelle, wird der Tempel dann von den Römern zerstört, nachdem sie 66 mit dem Krieg begonnen haben. Nero hat zu der Zeit nicht mehr gelebt, sondern sein Feldherr hat das Zepter an sich gerissen. Nero ist, glaube ich, 68 oder so nach Christus. Also nachdem er Paulus hingerichtet hat, ist er kurze Zeit später, hat er dann Selbstmord begangen. Und dann ist sein Feldherr schnell nach Hause gegangen und hat seinen 26-jährigen Sohn Titus dagelassen. Der hat dann quasi den Tempel zerstört und der Feldherr hat dann den Platz von Nero eingenommen. So ein bisschen Hintergrund, Nero hat das nicht miterlebt, dass der Tempel zerstört wurde. Warum ist es mir wichtig, dass wir so ein bisschen verstehen, gerade diese Bereiche, dass der 2. Timotheusbrief und der in seiner Gefangenschaft geschrieben wurde und dass der 1. Timotheus- und Titusbrief quasi zwischen 1. und 2. Gefangenschaft ist? Weil wenn wir uns Gedanken darüber machen wollen, was ist denn eigentlich nach der ersten Gefangenschaft passiert? Brauchen wir die Briefe quasi, wenn wir in der Bibel suchen wollen, die quasi dazwischen geschrieben worden sind oder während der Gefangenschaft? Und die werden uns helfen, zu verstehen, wie ging es eigentlich nach den 2 Jahren weiter? Was hat Paulus, wo war er? Was hat er gemacht? Und ich habe ein Stück weit versucht, mich daran zu nähern. Ich werde jetzt nicht die absolute Wahrheit beanspruchen, sondern ich werde versuchen, mit euch so ein paar Dinge, die ich aus der Bibel heraus lesen kann, wo er gewesen sein kann, mit euch zusammen erarbeiten. Und dann wissen wir so ein bisschen, was Paulus nach den 2 Jahren, also wissen wir, es ging nach Apostelgeschichte weiter. Und ich nenne es tatsächlich, ich fand das provokant ein bisschen vielleicht, aber ich fand es gut, ich habe es genannt, Hinweise für Paulus' 4. Missionsreise. Also er ist irgendwie nochmal aktiv geworden, bevor er ein zweites Mal gefangen genommen worden ist. Und ich habe euch die Bibelstellen abgetippt, ihr könnt mitlesen. Und links steht dann, wo der Ort ist, wo er quasi gewesen sein sollte. Dann sehen wir die Bibelstelle, wo wir das herziehen und dann die Reise habe ich, das ist für mich, damit wir wissen, okay, das war geplant und das ist wirklich erfolgt, weil das müssen wir unterscheiden. Weil wir haben ja gerade gelernt und verstanden, der Philemonbrief wurde in der ersten Gefangenschaft geschrieben. Also können wir nicht davon ausgehen, dass Paulus dass wir 100% sicher sein können, dass es wirklich passiert ist, ja. Also er schreibt in Philemon 22, das hatten wir schon heute den Text gehabt, zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Also Paulus hat ja, wie hieß nochmal der Gefangene? Onesimus, genau. Onesimus wurde ja quasi an Philemon zurückgeschickt und Paulus hat dann diesen Begleitbrief mitgegeben, damit er ihm quasi freilässt oder ihn als Bruder anerkennt. Zeitgleich sagt er auch, bereite mir schon mal eine Herberge vor. Also Paulus scheint gewiss zu sein, dass er nochmal raus kann. Also er sagt, betet für mich, und wenn ihr das tut, dann hoffe ich, dass ich euch nochmal geschenkt werde. Und Philemon hat in der Zeit in Kolossee gelebt. Und deswegen habe ich gesagt, Kolossee, Ephesus, da irgendwo hat er gelebt, wahrscheinlich eher in Kolossee. Und diese Reise ist geplant gewesen. Ja? Aber wenn er freigelassen wird, gehe ich davon aus, das ist meine Spekulation jetzt, dass er dort gewesen ist. Dass er Philemon, dass er dort besucht hat. Der nächste Bibeltext, 1. Timotheus, ist nach der ersten Gefangenschaft, vor der zweiten Gefangenschaft geschrieben worden. Da schreibt er an Timotheus: Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten. Ich habe dich bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben. Was können wir hieraus lesen? Wo ist er gewesen? In Ephesus. Er ist in, oh, das ist jetzt der falsche Text. Gut, stimmt, eigentlich müsste hier Ephesus stehen. Aber da gibt es noch eine andere Bibelstelle gleich. Also das ist auf jeden Fall erfolgt. Dann haben wir noch eine Bibelstelle. Dies schreibe ich dir, Timotheus, der gerade in Ephesus ist, in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls ich sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welche die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Und hier hat er die Reise nochmal geplant, aber sie ist auch erfolgt, dass er nochmal zu Timotheus gereist ist. Dann in Römer, das ist immer die spannende Frage, nach Spanien. Paulus hatte ja in Römer 15 gesagt, ich plane, nach Spanien zu reisen. Um ehrlich zu sein, wissen wir es nicht. Wir wissen nicht, ob Paulus da war oder nicht. Es gibt außerbiblische Überlieferungen, die sagen, es ist sehr wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich, eher wahrscheinlich, dass er dort gewesen ist. Und von der Zeit her kann das ungefähr da gewesen sein, also zwischen Ephesus und dem nächsten Ort, dass er dort gewesen ist. Also ich persönlich glaube, dass er da gewesen ist, aber wir wissen es nicht, deswegen, er hat es geplant, und es gibt keine Bestätigung in der Bibel, aber außerbiblisch wird das weitestgehend bestätigt, dass er dort gewesen sein wird. Dann Titus ist auch wieder zwischen erste und zweite Gefangenschaft geschrieben worden. Ich habe dich zum Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was dich noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stätte Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Also das, was ich sagte, das ist ja einer der Briefe, wo es um Einsetzung der Ältesten ging. Und er hat Titus auf Kreta zurückgelassen. Also sehen wir, dass er auf Kreta gewesen ist. Also wissen wir zwischen erster und zweiter Reise, er war auf jeden Fall in Kreta. Was wissen wir noch? 2. Timotheus 4, Vers 20. Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber ließ sich in Milet krank zurück. Sehr eindeutig, brauchen wir gar nicht, also ist ja klar. Also er war in Korinth, weil er dort den gelassen hat, und Milet ließ er den anderen Mitarbeiter oder Begleiter zurück. Also wie wir sehen, Paulus ist tatsächlich ganz schön viel herumgekommen. Also es war nicht so, dass er nur, also er war wahrscheinlich noch nicht ganz so hochbetagt, wie du dachtest. Er war alt, aber er hat sich davon nicht unterkriegen lassen, sondern er hatte... Ja, stimmt, ja. Aber er hat nochmal sich nicht zurückgenommen, sondern er hat nochmal alles gegeben, weil ich glaube, ihm lag das Herz, das Reich Gottes so auf dem Herzen, er konnte nicht aufhören. Der hat gesagt, bis zum Tod oder gar nicht. Dann in Titus wieder, ne, der Brief, den er zwischen erster und zweiter Gefangenschaft geschrieben hat. Wenn ich Athemas zu dir sende werde oder Tychikus, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Wo ist er? Ja, da ist er und hat dort den Winter verbracht. Also wir sogar eine Zeitangabe, er hat da überwintert. Und eine letzte Bibelstelle, wo er noch gewesen ist, auch hier wieder 2. Timotheus, immer sehr gut, wenn wir 2. Timotheus haben, weil das ist in seiner zweiten Gefangenschaft geschrieben, also wissen wir definitiv, es muss irgendwie in der Zeit gewesen sein. Den Reisemantel, den ich in Troas bei Carpus ließ, bringe mit, wenn du kommst, auch die Bücher, besonders die Pergamente. Also Paulus war in Troas und hat seinen Mantel dort gelassen und wünscht sich, seinen Reisemantel noch zu bekommen. Man geht davon aus, dass es ihm im Kerker so schlecht ging, dass er etwas braucht, um sich zuzudecken. Also sehen wir, dass es wirklich schon sehr, sehr am Ende seines Lebens ist oder dass er auch dort in seiner zweiten Gefangenschaft kein so entspanntes, ich sag mal entspanntes Leben wie in der ersten Gefangenschaft hatte. Und so können wir sehen, Paulus hatte tatsächlich scheinbar noch eine vierte Missionsreise, also er ist in dieser kurzen Zeit zwischen der ersten und der zweiten Gefangenschaft, diese drei, vier Jahre, nochmal sehr viel rumgereist und hat zugerüstet, hat ermahnt, hat ermutigt, er hat die Gemeinde gebaut und ich gehe davon aus, dass er hauptsächlich da war, um nochmal vielleicht auch Abschied zu nehmen. Ja? Aber wir sehen, Paulus hatte nach der ersten Gefangenschaft, also nach Apostelgeschichte, noch einiges erlebt und wir haben keine weitere Überlieferung als diese Stellen nur. Mehr haben wir nicht. Und ich komme auch schon zum Schluss, zu dem, was wir heute lernen können. Und wenn wir auch diese Bibelstellen uns anschauen, und ich fand es spannend, wenn man auch außerbiblische Berichte sich anschaut. Ich bin ein ganz großer Fan, wenn wir lieber Bibelstellen nehmen als außerbiblische. Aber wenn wir dann außerbiblische Berichte anschauen, ist es mal wieder spannend und so bestätigend für einen selbst zu sehen, wie oft sie deckungsgleich sind. Ja, wir reden über einen König, wir reden über einen Kaiser, wir reden über dies und das und wir merken, das ist mit der Bibel hundertprozentig deckungsgleich. Also es ist keine Abweichung zu erkennen. Und das ist, finde ich, sehr ermutigend, wenn man sich gerade in solchen Dingen, so einer Kirchengeschichte ein bisschen bewegt. Das ist natürlich eine sehr frühzeitliche Kinderkirchengeschichte, aber trotzdem ist das sehr ermutigend für uns zu wissen, dass Gott seine Gemeinde baut und dass selbst die außerbiblischen Beweise das bestätigen. Ich möchte abschließend uns ein bisschen herausfordern, dass wir verstehen, ich finde es einfach spannend zu sehen, dass Paulus von Anfang bis Ende scheinbar sehr aktiv gewesen ist. Also er ist immer bereit gewesen, das Wort Gottes an jeden, in jeder Zeit zu verkündigen. Er hatte einen Ruf von Gott bekommen und er hat diesen Ruf gefolgt und war bereit, ins Gefängnis zu gehen. Er war sogar bereit, bis in den Tod zu gehen. Er hat in guten und in scheinbar schlechten Zeiten war er immer dabei und hat gesagt, ich möchte das Reich Gottes weiterbauen. Egal, ob er gerade auf Missionsreise war und ich glaube, das gab dort ermutigende und vielleicht auch frustrierende Zeiten, oder ob er im Gefängnis war, er hat immer wieder diesen Hoffnungsschimmer in den Briefen konnten wir sehen. Er hat immer in jeder Situation den Wunsch verspürt, das Evangelium weiterzugeben. Und es hat mich persönlich ermutigt und angespornt, das zu lesen. Und vielleicht befindest du dich auch mal in einer schweren Situation. Vielleicht befindest du dich in einer Situation, die nicht so leicht scheint oder vielleicht auch nicht leicht ist. Und dann möchte ich, dass du dir jetzt schon, wenn du in der Situation noch nicht bist, dir klar machst, wer Gott ist. Wir sollten uns Gott immer mehr nähern. Wir sollten uns Gott sehr nahe sein, damit wir in diesen schweren Situationen wissen, wo wir unseren Halt finden. Und das ist, was Paulus gemacht hat. Er hat in guten und in schlechten Zeiten den Fokus auf Gott gesetzt. Und wenn du vielleicht auch in einer schweren Zeit gerade bist und du hast das Gefühl, Gott entfernt sich von dir, dann will ich dir Mut machen, nimm das Wort Gottes und bete und lies die Bibel und bete. Such dir jemanden, der mit dir zusammen betet. Denn Gott ist, es ist das Hauptziel von uns, ist und bleibt immer, dass wir das Reich Gottes bauen. Und wenn wir das tun, dann werden wir Segen erleben. Wir werden Segen erleben, aber auch unser Umfeld erlebt den Segen, den hier Paulus durch seine Taten quasi verbreitet hat. Ich will dir Mut machen, ich will mir selber Mut machen, dass wir von Paulus lernen. Ich weiß, wir werden nicht von heute auf morgen diese Situation schaffen, dass wir in jeder schlechten Situation oder in einer mutlosen Situation trotzdem Gottes Ehre suchen. Aber lass uns daran anfangen zu üben, unseren Fokus auf Gott zu setzen. Dann werden wir in guten wie in schlechten Zeiten unseren Fokus auf Gott setzen. Gottes Segen uns dabei.